Radiorunde haben.
Hier schlägt das Herz lokal.
Unser Herz schlägt lokal.
Herzlich willkommen beim SVE Hessen.
Die Radiorunde haben wir jetzt auf Hausbesuch. Mein Name ist Ralf Grote und ich bin eigentlich da, wo ich sportlich gesehen eigentlich immer am liebsten bin. Ich bin beim SVE und wir sprechen heute Abend über das größte sportliche lokale Highlight in Hamm in diesem Monat, im Dezember. Denn wir sprechen über das 46. Anton Rehbein Gedächtnisturnier. Da bin ich auch regelmäßig Gast, aber einer, der schon viel länger da ist als ich bei diesem Turnier, obwohl damals 1978, Jürgen, war ich auch da und habe gesehen, was ihr da gemacht habt. Ich spreche mit Jürgen Niermann, hallo.
Ja, ich wünsche euch auch einen schönen guten Tag, hallo.
Jürgen, 1978... erstes Anton Rehbein Gedächtnisturnier, erstes Hallenturnier in Hessen, am zweiten Weihnachtsfeiertag traditionell angefangen. Und du hast damals nicht für den SVE gespielt, den gab es ja nämlich noch gar nicht, sondern du hast für welchen Hessener Verein gespielt?
Für den SV 26 Hessen, alte Herrenabteilung.
Und da war das natürlich immer noch so, dass es zwei Hessener Mannschaften gab. Es gab den SCE und es gab den SV 26. Und es war ja das Turnier vom SCE. Und dann holt ihr mal kurz den Pokal. Was war denn das für ein Gefühl?
Ja, das war natürlich ein tolles Gefühl. Denn ich war da eigentlich überrascht, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Und war im Endeffekt glücklich und froh. Denn die hatten auch in der Halle eigentlich die größte Fangemeinschaft. Die alte Herren wurde da unwahrscheinlich unterstützt. Da war eine ganze Seite von der Tribüne war besetzt von Zuschauern, die vom SVE hießen kamen. Vom SVE kamen, SV 26.
Jetzt warst du ja damals auch schon in einem Alter und hast schon das ein oder andere Fußballturnier gespielt, auch das ein oder andere Hallenturnier gespielt. Was war denn der besondere Reiz bei diesem Turnier, bei diesem Anton Rehbein Gedächtnisturnier 1978?
Ja, erstmal lag direkt vor der Tür und dann in Hessen sowieso immer gut. Und das war ja auch, die Hallen war ja auch voll, das war ja auch, weil es das erste Mal war, auch für alle noch ein bisschen unbegreiflich, dass so viele Zuschauer kamen. Und es war wirklich toll, dort Fußball zu spielen.
Und wir reden über eine Zeit, wo es immer noch diese natürliche Grenze gab. Ne? Es gab ja diesseits der Bahn und jenseits der Bahn. Eigentlich ist ja der SCE runtergekommen zu euch und hat auf eurem Terrain gespielt, oder?
Ja, das war zwar so, aber wie gesagt, das war ja die einzige Halle in Hessen. Ne? Und deshalb spielt der Eintracht damals in der Sachsenhalle. Ne?
1978 ging es dann los. Hast du danach nochmal gespielt für die alten Herren?
Ja, ich glaube, ich habe noch 2 oder 3 Jahre noch gespielt oder 4 Jahre, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Auf jeden Fall 78 war der Anfang, das erste Spiel und wie gesagt dann gleichzeitig Pokalsieger, wo wir gar nicht mitgerechnet haben, weil waren wirklich bessere Mannschaften da als wir. Ich wurde noch zum Beispiel von dem damaligen, heute in Rente gegangenen Sportreporter Peter Schwennecker gefragt. Hör mal, sagt er, was machst du denn? Wieso kommt ihr denn ins Endspiel? Ja, ich sage, wir sind nur deshalb da hingekommen, weil wir wollten keinen Eintritt zahlen für den letzten Tag. Das war meine Devise oder unsere Devise.
Als ihr eingeladen worden seid zu diesem Turnier, habt ihr euch da schon irgendwie auf die Agenda geschrieben, oh, da sind viele Leute, da wird es wahrscheinlich voll. Und ihr habt vielleicht auch so ein bisschen auch das Training forciert oder wie seid ihr an die Sache rangegangen?
Nö, das war eigentlich, wir hatten nur zwei ganz heiße bei uns im Ding, die gingen jeden Morgen vom Turnier jeden Morgen ein bisschen laufen im Wald. Ne? Ich habe da einmal mitgemacht und dann habe ich nach 500 Metern, glaube ich, habe ich gedacht, das ist genug. Interessant war nur, dass es in der Halle war, dass es in Hessen war und dass auch viele, viele Hessener Zuschauer waren.
Und ich fand immer damals diesen absoluten Reiz, weil wir halt zwei Hessener Mannschaften hatten, dass an dem ersten Tag der Gastgeber gespielt hat und am anderen Tag hat der SV 26 gespielt. Das ging ja über Jahre und hat eigentlich immer dafür garantiert, dass die Halle voll war. Dann kam es irgendwann mal dazu, dass beide Vereine gesagt haben, okay, wir schließen uns zusammen und bilden dann den SVE und das Turnier gibt es immer noch. Und Jürgen Niermann und das Hallenturnier gibt es eigentlich auch immer noch. Du bist Stammkunde.
Ja, also ich habe, glaube ich, in den 46 Jahren, hast du eben gerade erzählt, gibt es das Turnier? Ich glaube, ich habe 1 oder 2 Jahre gefehlt. Einmal habe ich im Krankenhaus gelegen und einmal habe ich so, weiß ich nicht, war ich nicht gesund oder habe ich gefehlt. Aber sonst bin ich immer jeden Tag in der Halle. Das ist für mich das Nonplusultra in Hessen.
Letzte Frage an dich. Als das erste Turnier war und es hieß, wir spielen am zweiten Weihnachtsfeiertag, hast du da von der Familie auch die Freigabe gekriegt? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man dann irgendwo so in seinem im guten Alter ist und muss sich vielleicht Weihnachten um die Familie kümmern. Und hast du da ganz einfach gesagt, ach, zweiten Weihnachtsfeiertag, das macht mir nichts?
Ja, vielleicht war man froh, dass man nicht so viel Essen brauchte. Denn es gab zu trinken, gab es ja genug und alles andere war Nebensache. Und wir haben ja auch viel Spaß gehabt. Das war eigentlich der Hauptgrund und auch der ausschlaggebende Grund, ne?
Gab es irgendwann nochmal in der ganzen Zeit danach für dich auch nochmal einen Moment, wo du gesagt hast, bin auch froh, dass ich ein Hessener bin, auch wenn es jetzt der SVE ist, denn da gab es ja auch noch Erfolge.
Ja, vor allen Dingen das Wichtigste war, dass wir 2000 mal mit der Seniorenmannschaft auch das Turnier gewonnen haben, ne? Vom SV 26. Aber sonst war immer alles gut.
Die Radiorunde haben auf Hausbesuch. Ich bin beim SVE und wir haben eben, der Christoph Kruckenbaum, das ist ja derjenige, der das Turnier auch schwerpunktmäßig mit vorbereitet, der hat zu mir gesagt, wenn du mit dem Jürgen Niermann sprichst, der ist eine Legende. Also von daher, ich habe gerade eben mit der Legende Jürgen Niermann gesprochen, jetzt sitzt mir einer gegenüber. Max, arbeitest du auch an dem Status, irgendwann mal hier Legende zu werden?
Ich gebe mein Bestes.
Deine Aufgabe bei dem Turnier ist ziemlich vielfältig. Mir ist also zugesteckt worden, dass du dich auch um solche Dinge wie Spielplan kümmern musst. Du bist Hallensprecher, du stellst Musik zusammen und. Erzähl mal so ein bisschen was aus deinem facettenreichen Leben unter dem Dach der Sachsenhalle.
Genau, ich erstelle den Spielplan. Wenn die Auslosung Anfang Dezember, Ende November war, dann erstelle ich mit Christoph Kruckenbaum zusammen den Spielplan und an den Spieltagen bin ich Hallensprecher, mache die Tor-Jingles und wenn dann Not am Mann ist bei den Schiedsrichtern, dann pfeife ich auch noch.
Jetzt haben wir eben im ersten Take drüber gesprochen, es gab ja immer die zwei Hessener Mannschaften, davon war eigentlich schon klar, was am ersten Spieltag und am zweiten Spieltag passiert. Jetzt spielt immer noch der SVE, der Gastgeber, am ersten Spieltag. Wie sind deine Kriterien dafür, dass du sagst, ich brauche jetzt auch einen Knaller für den zweiten Spieltag? Gibt es da dann auch irgendwelche Dinge, wo du sagst, nee, das ist mein Eröffnungsspiel am zweiten Spieltag?
Ja, natürlich schauen wir uns die Gruppen an, nicht nur die Senioren, sondern auch die alten Herren und dann gucken wir, wer ist Favorit, wer war über die Saison draußen auch Favorit und dann gucken wir uns das an, was am Ende der Spieltage passt und was ist vielleicht auch noch ein Knaller zum Eröffnungsspiel der Gruppe B am zweiten Tag.
Und früher war auch so ein ungeschriebenes Gesetz, das war ja auch wirklich so ein Aushängeschild für dieses Anton Rehbein Gedächtnisturnier, dass erst die Senioren und beziehungsweise erst die alten Herrenmannschaften gespielt haben, dann die Seniorenmannschaften, aber immer von dem gleichen Verein. Das kann man jetzt seit den letzten Jahren auch nicht mehr so durchziehen.
Nein, leider nicht. Seit ein paar Jahren können wir das parallel nicht mehr stattfinden. Dieses Jahr haben wir 7 Mannschaften, die parallel laufen und bei 3 Teams kommen wir leider nicht dazu. Aber zum Beispiel wie dieses Jahr der BVH, der mit den Altherren teilnimmt, die ja auch schon, ich glaube, seit fast Geburtsstunde des Turniers teilnehmen, die wissen, wie es in der Halle abgeht.
Ja, wie es in der Halle abgeht. Zwischendurch hilfst du auch als Schiedsrichter aus. Wir können gleich noch mit dem Niklas sprechen, der ist auch immer ziemlich nah dran. Du bist seit wie lange schon Schiedsrichter?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich überlege schon selber. Ich bin, glaube ich, seit 2016 Schiedsrichter und seit 2 Jahren pfeife ich jetzt auch beim Rehbein-Turnier.
Beim Rehbein-Turnier ist man als Schiedsrichter verdammt nah dran. Ich meine, man hat noch als Schutz so eine Bande. Macht es da besonderen Spaß, die Meute hinter einem zu spüren? Oder hast du da nochmal so einen Moment, wo du sagst, ja, mach dir mal?
Nein, es ist schon was anderes im Gegensatz, wenn man draußen pfeift. Man hat viel mehr Zuschauer im Rücken, was draußen natürlich nicht der Fall ist, weil man sich da viel mehr bewegt über das ganze Spielfeld und es ist schon was anderes und gerade so als Hessener Junge zu pfeifen, wenn 3/4 der Halle einem auch kennen, ist es nochmal was anderes und da ist man schon aufgeregt, ja.
Wenn man so in die Vorbereitung geht für so ein Turnier, ist das einfach so, wie unser einer sagen würde, ich ziehe mal den Ordner aus dem Schrank oder ich gucke, was ich auf dem Rechner habe, wir machen es so wie letztes Jahr oder muss man auch eine ganze Menge vielleicht wieder neu überdenken? Ihr habt irgendwann mal auch die Regelung gehabt, dass ihr einen anderen Fußball dort hattet, dass mit einem Futsal gespielt worden ist. Neue Regeln gab es ja auch immer wieder.
Genau, neue Regeln gab es auch immer wieder, die dann auch angepasst worden sind. Und da gibt es dann Anfang Dezember einen normalen Schulungsabend für die Schiedsrichter. Dort wird uns das dann alles nochmal gelehrt und dann geht man vorbereitet 3 Wochen später aufs Rehbein-Turnier.
Kennst du jetzt schon deinen Einsatzplan, wann du oben in den Glaskasten musst zum Moderieren bzw. zum Ansagen oder zur Musik einspielen? Oder kennst du schon deine Begegnung, die du pfeifen darfst?
Noch nicht zu 100%. Es gibt eine Tendenz gerade, wie wer wann pfeifen soll, aber da werden wir beim Schulungsabend nochmal drüber sprechen und es kann sich der eine oder andere ja auch nochmal verletzen, weil ja auch noch normaler Spieltag draußen ist und dann schauen wir, wann ich pfeife und dann die anderen Tage bin ich dann im Glaskasten und werde mir von dort aus die Spiele anschauen.
Danke dir.
Gerne.
Die Radiohunde haben immer noch auf Hausbesuch beim SVE. Und wir haben eben mit dem Max gesprochen und der hat ja schon so ein bisschen was erzählt, dass er auch als Schiedsrichter aktiv ist. Jetzt habe ich einen neben mir sitzen, ist ein junger Mann, aber bekanntes Gesicht, du bist auch Schiedsrichter.
Genau, richtig.
Dein Name ist?
Niklas Erkeling.
Niklas, wenn ich schon sage, junger Mann, wie lange bist du schon Schiedsrichter?
Ich bin tatsächlich mal im 12. Jahr. Ich habe 2014 im September meinen Schiedsrichterschein gemacht.
Und seit wann bist du mit dem Anton Reber ein Gedächtnisturnier verbunden? Ich habe dich da auch schon ein paar Mal gesehen.
Ich habe 2018 meinen ersten Turniertag dort erlebt als Schiedsrichter. Direkt auch der erste Turniertag.
Und mir ist auch gesteckt worden, Finale scheust du dich auch nicht vor. Wenn man Schiedsrichter ist, muss man durch alle Begegnungen durch und da kann man auch immer ein Finale pfeifen.
Genau, also 2019, direkt im zweiten Jahr, bin ich schon am Finaltag angesetzt worden, habe dort aber noch nicht das Finale gepfiffen und 2023 und 2024 war ich dann ebenfalls wieder am Finaltag angesetzt und dort hatte ich auch das Glück und durfte das Finale der Senioren pfeifen.
Ja, total klasse. Sonst hättest du auch alte Herren gepfiffen oder eigentlich ist es egal, was man da pfeift. Hauptsache, man hat einen Schiedsrichter, der das Spiel leitet.
Ja, genau. Also wir tun uns da nichts, ob wir alte Herren pfeifen oder Seniorenspiele. Macht beides großen Spaß in der Halle. Die Spieler sind motiviert, die Fans sind meistens auch mit dabei und fiebern ihren Teams zu. Und wir Schiedsrichter versuchen das Bestmögliche, die Spiele über die Bühne zu bringen, dass es kein Theater gibt.
Und Halle ist ja wirklich Feuer, ne? Ich sag mal, weil man ziemlich nah dran ist. Ich kann mir das vorstellen, wenn du auf dem Platz stehst, klar, da musst du auch die 22 Leute, die auf dem Feld stehen, einigermaßen in den Griff halten. Wenn du an der Linie stehen würdest, da wird man vielleicht auch mal doof angelabert. Aber in der Sachsenhalle, da ist nur eine Bande dazwischen und man kriegt ja auch lautstark mit, was sie einem zurufen. Schaltest du da komplett ab und konzentrierst dich wirklich nur auf das, was auf dem Spielfeld ist? Oder kriegt man da im Hinterkopf auch so ein bisschen was mit, dass man da vielleicht mal beleidigt wird oder sowas?
Also genaue Wortlaute bekommt man nicht mit, aber du hast recht. Sachsenhalle ist schon was Besonderes. Ein enger Raum, dann hat man 500 bis 700 Zuschauer. Genaue Zahlen kenne ich nicht. Aber wenn die wirklich mal Stimmung machen, es heiß hergeht auf dem Feld, dann ist das schon eine ordentliche Geräuschkulisse, die auf einen einprasselt. Im Spiel versucht man es schon auch auszublenden. Es klappt nicht immer. Zwischendurch muss man es auch einfach mal genießen, ein bisschen die Stimmung aussaugen. Das tut der eigenen Spielleitung, denke ich, auch ganz gut.
Wenn man so einen Job macht bei diesem Anton Reber Gedächtnisturnier, muss man sich dafür, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, bewerben oder muss dann die Turnierleitung, muss der SVE sagen, wir müssen mal welche anfordern und dann gucken wir mal, wer kommt.
Also bei uns im Kreis oder in der Gruppe Hamm ist es üblich, dass die ranghöchsten Schiedsrichter aus der Gruppe an dem Turniertag oder an den Turniertagen teilnehmen. Das geht von unseren Oberliga-Schiedsrichtern bis hin zu unseren Bezirksliga-Schiedsrichtern runter und ausgewählte Kreisliga-A-Schiedsrichter.
Der Max hat eben ein Wort genannt, irgendwas mit Schulung, Schiedsrichterschulung. Gibt es da eine spezielle Schulung für dieses Turnier, wo ihr euch dann als eingesetzte Schiedsrichter zusammensetzt?
Nicht explizit wir als Schiedsrichter, die nur beim Anton Reber ein Turnier pfeifen, sondern wir schulen alle unsere Schiedsrichter in Form der Hallenregeln. Wir haben einen Futsal-Schiedsrichter bei uns im Kreis, der kommt für die Schulungen extra vorbei. Bringt uns das Regelwerk nochmal näher, mögliche Regeländerungen werden thematisiert und so werden alle Schiedsrichter gleich auf die Hallenturniere in Hamm vorbereitet.
Man kriegt ja immer wieder mit, dass draußen auch auf dem großen Feld Regeln sich ändern. Da gibt es ja so Sachen wie Videoschiedsrichter, haben wir überhaupt, brauchen wir gar nicht, obwohl in der Sachsenhalle ja auch viel mit Video gearbeitet wird, gar kein Thema. Ist das auch ein Regelwerk in der Halle, wo du als Schiedsrichter sagst, boah, da ändert sich regelmäßig irgendwas? Oder hast du wirklich auch mal so das Gefühl, dass du wirklich sagen kannst, ja, jetzt war es mal so 2-3 Jahre wirklich auch mal gut und dann kann ich auch mal so pfeifen, wie ich letztes Jahr gepfiffen habe?
Also die großen Regeländerungen kamen ja, als diese Futsalregeln eingeführt worden sind. Mittlerweile hat man seit 2-3 Jahren recht wenig Anpassung im Bereich des Futsals, was auf unsere Hallenturniere zutrifft. Eher die Regeländerungen, die auf dem Feld sind, die muss man jetzt auch noch mit in der Halle integrieren. Aber dadurch, dass wir ein halbes Jahr vorher nichts anderes gemacht haben, ist es leichter geworden auf jeden Fall.
Jetzt mal als Fußballinteressierter, man kriegt das ja immer mit den Regeln, hat die auch relativ schnell so verinnerlicht. Wenn es neue Regeln gibt und ihr müsst die draußen umsetzen, gibt es da vielleicht auch irgendwann mal ein Feedback, dass ihr gefragt werdet, wie kommt denn das draußen an, wie geht ihr damit um oder ist das einfach so, dass das Regelwerk jetzt da ist und es wird durchgezogen?
Genau, also wir kriegen Anfang Juli immer eine Regelschulung. Dort werden ja dann am 1.7. von Lutz Wagner, vom DFB-Lehrwart, die neuen Regeländerungen bekannt gegeben. wir sind einfach nur dafür da, um die umzusetzen. Wir werden nicht gefragt, wie wir sie finden. Das ist auch nicht unser Job, das zu bewerten oder zu beurteilen. Wir sind nur dafür da, die Exekutive auf dem Fußballplatz, und setzen die Regeln nur durch.
Also ich muss sagen, ich persönlich spiele auch gerne in der Halle. Wie ist das so als Schiedsrichter, wenn man in diesem Wintermonat bei einem schlechten Wetter auch in die Halle umziehen kann? Ist das für dich auch in Ordnung oder sagst du auch, egal was für ein Wetter ist, ich spiele auch gerne bzw. pfeife auch gerne draußen?
Also natürlich, am liebsten pfeife ich draußen auf dem Platz, gerne auch bis Mitte Dezember und direkt am 1. Januarwochenende wieder. Die Halle ist einfach eine gelungene Abwechslung. Also ich freue mich jedes Jahr, dass ich beim Rehbein-Turnier pfeifen darf. Man trifft viele bekannte Gesichter, viele, die man damals in der Jugend gepfiffen hat, die spielen heutzutage dann auch beim Anton-Rehbein-Turnier, weil sie bei einem Hammerverein irgendwo untergekommen sind. Man sieht viele Wegbegleiter, die man in der Zeit, wo man hier im Fußballkreis gepfiffen hat, was mittlerweile weniger der Fall ist, einfach auf der Tribüne, man kommt in den Austausch. Gerade letztes Jahr wurde ich von zwei älteren Herren angesprochen, die einfach eine regeltechnische Frage hatten, und das war ein amüsanter Smalltalk, den man dann da führt, und das zeichnet sich am Ende einfach dann aus, dieses Erlebnis, die 5 Tage.
Das Spannendste in so einer Halle ist immer das Thema Zeit. Ich spreche gleich noch mit dem Jörg, der sitzt ja da und muss die Uhr anhalten bzw. wieder starten. Hast du das mal vergessen in der Halle, weil du kommst von draußen. Draußen hält man die Uhr nicht an, da musst du gucken, dass du die Zeit im Griff hast. Dass du in der Halle einfach gesagt hast, oh Schande, ich muss an die Uhr denken. Oder da sind hunderte von Leuten in der Halle, die schreien, Zeit, Zeit, oder wie kriegst du das mit?
Ja, also vergessen auf jeden Fall, kann ich mich nicht von frei sprechen, aber wir arbeiten da sehr gut zusammen. Wir quatschen am Anfang des Turniertages, wie wir die Handzeichen da geben. Wir haben Blickkontakt eigentlich ständig. Ne? Wenn wir es mal vergessen sollten und die Unterbrechung länger dauert, haben die Zeitnehmer von uns auch die Anweisung, dass sie die Zeit dann auch anhalten dürfen. All das passt von der Kommunikation her und wir arbeiten da gut zusammen.
Danke für die Hinweise. Ich werde es ab dem 26. verfolgen. Danke, Niklas.
Gerne.
Die Radiohunde haben immer noch auf Hausbesuch. Eben haben wir mit dem Niklas gesprochen und wir haben das Thema Zeit angesprochen. Ganz, ganz wichtiges Thema in so einer Halle. Da geht es ja ähnlich so zu wie beim Handball, dass man da auf die Uhr drückt, oder beim Basketball. Und einer, der sich mit der Uhr am besten auskennt, ist der Jörg. Hi.
Hi, ich bin der Jörg Messner.
Du und die Uhr in der Sachsenhalle, wie lange geht das denn schon zusammen?
Da denken Andi und ich, also Andi Christen, mein Partner, der schon mit mir ziemlich lange da sitzt, schon seit Jahren drüber nach. Wir wissen es nicht ganz genau, aber die Tendenz geht so Anfang der 2000er.
Und da hat man natürlich auch irgendwann mal so einen Moment dabei, wo die Uhr einen auch mal im Stich lässt. Also das ist immer, finde ich immer, da kriege ich immer sofort, wenn man selber mal so ein Turnier begleitet hat und die Uhr funktioniert nicht, kriegt man sofort den Angstschweiß auf der Stirn. Wie geht das dann euch da unten?
Naja, letztes Jahr ist es ja passiert zum Beispiel. Also der Angstschweiß treibt es mir tatsächlich nicht mehr auf die Stirn. Wir sind dann auch im Austausch mit den Schiedsrichtern und die selbst die Uhrzeit nehmen können, und auch mit der Sprecherkabine, die dann auch die Uhrzeit nimmt, um, ich sag mal, das Spiel von oben dann auch entsprechend abzupfeifen. Naja, und schlussendlich wissen wir, wie wir die Uhr wieder in Gang kriegen.
Also das ist das Wichtigste, die Uhr wieder in Gang kriegen. Müsst ihr unten an der Uhr auch eine bestimmte oder eine gewisse Einweisung haben? Oder wisst ihr, wo die Knöpfe sind? Oder müsst ihr auch irgendwo das Regelwerk noch verinnerlichen? Weil es gibt ja so Dinge auch, ich sag mal hier beispielsweise jetzt bei der Torhüter muss den Ball nach einer bestimmten Zeit abspielen. Müsst ihr da auch drauf achten oder ist das einfach ein Job, den Niklas und Max machen als Schiedsrichter?
Also das mit dem Torhütern, das ist ein Job, der geht uns nichts an. Das machen die Schiedsrichter, das ist nicht das Problem. Was für uns wichtig ist, ist die Nettospielzeit in der letzten Minute einer jeden Hälfte. Da müssen wir halt bei jeder Spielunterbrechung anhalten und wenn es sofort weitergeht, auch sofort wieder starten. Auch das geht mir manchmal durch die Lappen, ja. Wie dem Niklas auch das Zeitanhalten durch die Lappen gehen kann oder halt nicht ordentlich angezeigt wird. Es gibt Schiedsrichter, die haben halt so eher verdeckte Handzeichen, die sieht man nicht immer. Geht mir auch mal durch die Lappen, ja. Aber das ist die größte Änderung für mich oder das Interessanteste für uns unten an der Zeituhr, die letzte Spielminute.
Aber ihr habt immer schon unten gesessen, also direkt auf Augenhöhe mit dem Spielfeld, oder habt ihr auch teilweise die Uhr genommen oben im Aquarium, da wo auch die Sprecherkabine ist?
Ganz am Anfang, als wir angefangen haben, da hat der Zeitnehmer neben dem Sprecher gesessen, weil da gab es ja auch noch dieses mechanische Stellpult für die Uhr. Und da gab es unten den Anschluss, der war irgendwie kaputt. Deswegen haben wir dann teilweise oben gesessen, aber eigentlich sitzen wir auch seit 20 Jahren da unten, weil es auch einfacher ist.
Man wird mit der Zeit cooler, aber ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, es läuft die letzte Minute, es steht irgendwo gefühlt 4-4, nächstes Tor entscheidet, würde man sagen. Obwohl in der Halle kann man auch sagen, in der letzten Minute können auch nur 3 Tore fallen. Da ist jede Sekunde wichtig. Das heißt, ihr müsst Augenkontakt haben zum Schiedsrichter, zu Niklas oder zu Max, die gerade da unten stehen. Ihr habt die Leute im Kreuz. Wo gehen deine Augen am ehesten hin? Immer da, wo man die Uhr anhält, beziehungsweise weiterlaufen lässt, oder direkt zum Schiedsrichter?
Also grundsätzlich versuche ich immer dem Ball zu folgen und man hört ja oder man sieht ja dann auch, ob irgendwelche Unstimmigkeiten, und dann gehe ich so eigentlich sofort mit Augenkontakt zum Schiedsrichter, halte die Uhr dann auch schon mal an, im Vorgriff auf seine nächste Anweisung, halt mal die Uhr an, weil das ist dann, wie Niklas das auch gerade gesagt hat, wir verständigen uns vorher und dann klappt das üblicherweise ganz gut. Aber ja, Ball und Schiedsrichter, das sind meine selten in die Runde.
Wie viel Jucken hast du in den Fingern, wenn beispielsweise in der letzten Minute sich einer wieder hinlegt und da gefühlt 3 Sekunden schon liegt, dass man sagt, jetzt musst du doch die Zeit anhalten und da kommt noch nichts. Hast du da irgendwie eine Möglichkeit, Kontakt beispielsweise zu Niklas aufzunehmen?
Nur durch Rufen. Also wenn sich da, also mein Finger juckt tatsächlich nicht mehr so dramatisch. In der letzten Minute halte ich sie sowieso an die Zeit. Und wenn der vorher sich hinlegt, halte ich die Zeit grundsätzlich erst an, wenn der Schiedsrichter das anordnet. Nee, jucken tut es mich nicht mehr. Also das stimmt, ich habe den Finger auf dem Knopf, gerade in der letzten Minute und gerade wenn es um was geht. Aber passiert mir eigentlich nicht, dass ich aus Versehen drücke.
Wenn dann die 5 Tage Rehbeinturnier durch sind, bist du dann auch mehr oder weniger froh, dass dann Silvester ist? Bist du vielleicht auch entsprechend nervös, wenn du vielleicht im neuen Jahr gerade zum Einkaufen gehst und du stehst irgendwo an der Kasse und denkst, mein Gott, hier geht so viel Zeit drauf, weil ich an der Kasse stehe. Wie juckst du da auch manchmal noch in den Fingern oder ich sag mal in den Mundwinkeln, dass du schreist, Zeit, ich habe keine, mach mal hier schneller, oder steckt man das so weg?
Das geht mir das ganze Jahr über so, mit der Zeit an der Kasse zu verplempern, aber nein, also ich bin froh tatsächlich, wenn das am 30. vorbei ist, das Turnier, und ich sage jedes Jahr, ich will es eigentlich nicht mehr machen, weil es ist schon sehr anstrengend, von wirklich vom Anstoß bis zum letzten Abpfiff da zu sitzen oder da auch zu stehen. Anfangs ja noch alleine, weil der Andi ja meistens noch arbeiten ist und dann erst später kommt und dann übernimmt. Und wir haben ja mittlerweile auch noch 2 weitere, die es übernehmen können, aber nee, danach nicht. Ich bin froh, wenn es vorbei ist, aber danach juckt es mich auch nicht mehr.
Hast du in den ganzen Jahren mal so ein Ausfalljahr gehabt?
Ein ganzes Turnier ausgefallen? Nein. 1 oder 2 Tage, ja, mal, aber ein ganzes Turnier, nein.
Ja, dann drücken wir dir die Daumen, dass das dieses Jahr auch so weitergeht. Und ich habe ein besonderes Augenmerk dann dieses Jahr, wenn ich in der Sachsenhalle bin. Danke, Jörg.
Gerne.
Die Radiorunde haben auf Hausbesuch, immer noch beim SVE, und ich habe ja jetzt mit gestandenen Männern gesprochen. Jetzt kommt, ja, würde ich sagen, das Beste zum Schluss. Ich spreche jetzt mit
Mara Lindenau.
Mara, du und der SVE, du und das Anton Rehbein Gedächtnisturnier, was ist da dein Job?
Also ich bereite alles im Hintergrund vor. Ich kümmere mich um die gesamte Organisation neben dem Sportlichen.
Das ist was?
Biereinkauf.
Sehr wichtig.
Mit das Wichtigste, genau. Dann die Anmeldung des Turniers, der Einkauf, die Planung, die Einteilung der Leute.
Das nehmen wir ja als Zuschauer einfach immer so als Gegebenen hin. Ne? Wenn wir vorne bei Kauli und bei dem Karlchen da unseren Obolus abgedrückt haben und dann in der Halle sind, wissen wir ganz genau, wir kriegen hier was zu trinken, wir kriegen was zu essen. Wie viel Vorbereitung ist das denn dann für euch? Ich sag mal, wir sprechen darüber, dass das Ganze am 26.12. stattfindet. Wann kauft man da ein? Heiligabend dann, wenn alle losgehen?
Also mit der Planung starten wir tatsächlich im August, dass wir dann da unsere ganzen Listen abarbeiten, die den Sicherheitsdienst beauftragen, die Halle anmieten und dann in den jeweiligen Planungsgruppen auch anfangen mit der Küchencrew und mit dem Einlass. Und ja, da fangen wir dann im September an. Und einkaufen machen wir dieses Jahr am 23.12.
Also geht ihr dann los, wenn die letzten Männer noch ihre Weihnachtsgeschenke für die Frau einkaufen. Habt ihr Vergleichswerte aus den letzten Jahren, dass ihr ungefähr wisst, ja, das und das müssen wir nachordern? Oder kann es auch mal sein, dass irgendwann vielleicht das Gefühl da ist, nach 2 Tagen ist das Bier alle und ihr müsst unbedingt nochmal los?
Also ich glaube, unser Patti Bauer, der ja der Bierkönig bei uns ist, der hat das immer gut im Blick. Der weiß ganz genau, wir brauchen da 35 Kisten. Wenn der eine Verein kommt, brauchen wir aber 4 mehr. Und das hat der alles sehr, sehr gut im Griff.
Du hast eben ein interessantes Wort gesagt, Sicherheitsdienst. Ist das ein Thema, was erst relativ in den letzten Jahren dazugekommen ist?
Wir sind jetzt, glaube ich, im 3. Jahr mit dem Sicherheitsdienst und haben nach Corona damit gestartet. Genau. Und haben aber jetzt im letzten Jahr aufgestockt und dieses Jahr auch nochmal.
Aus eigenen Erfahrungen oder weil es vielleicht bei den anderen auch so ist, dass man einfach sagt, wir gehen einfach prophylaktisch vor und kümmern uns einfach drum, damit wir gut aufgestellt sind?
Ich glaube, das ist von beiden etwas. Wir wollen den Leuten, die bei uns Gast sind, Sicherheit geben, aber wir wissen halt auch eben aus der Erfahrung auch aus Hamm heraus, dass es auch wichtig sein kann.
Wenn du das Ganze organisierst, brauchst du natürlich auch ein starkes Team, was hinter den Ständen steht. Nicht nur diejenigen, die einkaufen, sondern im Prinzip die dann sagen, wir stehen zu den Zeiten des Turniers dahinter. Man darf auch nicht vergessen, es läuft morgens noch ein Jugendturnier, da stehen auch schon immer Leute dahinter. Über welch ein großes Team verfügst du da?
Wir haben die Küchencrew, die ist ja schon seit Ewigkeiten zusammen und die geben gerade so den Staffelstab ein bisschen in die neue Generation weiter. Also es ist eine ganz spannende Zeit. Da sind wir immer so 8, 9 Leute und dann vorne Karlchen Kauli im Einlass immer dabei. Und dann beim Auf- und Abbau haben wir auch bestimmt so 20, 25 Leute immer mit am Mann.
Wie sieht dein Stundenanteil aus, gerade wenn das Turnier am 26.12. beginnt und am 30.12. zu Ende ist? Kannst du ungefähr so bemessen, dass du sagst, wie viele Stunden du dann da bist, direkt vor Ort? Nicht, was Vorbereitung ist, sondern dass du sagst, ich bin da vor Ort.
Ja, also am 26. bin ich ab 8 Uhr da, weil ich die Jugend da mitmache. Dann bis abends, wenn ich abschließe. Und die anderen Tage bin ich ab 11 da, weil ich einer Jugend helfe und dann das Seniorenturnier auch mitmache. Und dann schließe ich ab.
Hast du Silvester schon mal verpennt?
Letztes Jahr.
Danke dir.
Bitte.
Die Radiorunde haben mit Ralf Grote war auf Hausbesuch beim SVE. Ich bin auch schon in freudiger Erwartung, denn ich bin auch am 26.12. auch wieder in der Sachsenhalle. Also bei mir geht es auch so. Weihnachten ohne Fußball in der Sachsenhalle geht bei mir schon seit Jahrzehnten eigentlich nicht. Und das hat sich auch zu Hause bei mir durchgesetzt, bei meiner Familie, wo dann im Prinzip die ganzen Termine immer so gelegt werden, dass eigentlich an dem zweiten Weihnachtsfeiertag nichts mehr ist, sondern da gehört der Fußballfamilie das Herz. Und jetzt habe ich noch die vier Herren hier. Die Mara musste schon wieder los, ist schon wieder irgendwas am Vorbereiten. Aber wir können noch mal die Runde mal eben kurz machen bei Niklas, bei Jörg, bei Max und bei Jürgen. Ja, ihr könnt noch mal Danke sagen. Ihr dürft jemanden grüßen oder was ihr euch vielleicht wünscht. Und wir sind ja kurz vor Weihnachten. Vielleicht wollt ihr auch einfach nur frohe Weihnachten wünschen.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich eigentlich nur auf die 5 Tage in der Halle. Ich freue mich auf ein friedliches Turnier, auf ein faires Turnier. Das wünschen wir uns als Schiedsrichter. Und wir hoffen, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, ein tolles Turnier zu erleben.
Danke, Niklas. Jörg?
Ja, im Zusammenhang mit dem Turnier bedanke ich mich natürlich bei allen Schiedsrichtern, die da sind, weil die haben echt einen beschissenen Job an manchen Tagen und werden auch häufig beschimpft. Was ich kann, die durchaus verstehen, wenn sie keinen Bock mehr haben. Und dafür möchte ich mich bedanken bei den Schiedsrichtern. Ansonsten beim Orga-Team fürs Turnier generell bedanken, weil das ist mit Sicherheit eine Masse Arbeit. Ansonsten wünsche ich allen schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch.
Danke dir. Max?
Auch ich, wie meine Vorgänger schon gesagt haben, möchte ich mich bei allen bedanken, die dieses Turnier auf die Beine gestellt haben oder stellen werden. Ich wünsche auch schöne Weihnachtstage und bis zum 26. in der Halle.
Wir sehen uns, soll keine Drohung sein.
Ich bedanke mich auch recht herzlich, dass ich dabei sein durfte. Ich bin ja noch einer von den ganz wenigen Übergebliebenen, die 1978 dabei waren. Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, ist der Einzige, der noch dabei war, ist Klaus Slawinski und ich glaube Dreismann, unser ehemaliger Bademeister, Dreismann.
Kennt man den Hesen, ist ein Begriff, ja. Genau wie Niermann.
Ja. Ja, und ich bin freue mich, dass ich Weihnachten wieder dabei sein darf und hoffe, dass ich das noch ein paar Jahre erleben darf. Schönen Dank.
Das hoffen wir auch. Schön, dass ich bei euch sein durfte. Mein Name ist Ralf Groß. Das ganze Interview hier heute hier aus der SVE-Lounge könnt ihr nochmal nachhören auf radiorundeham.de. Und wer jetzt noch Lust hat, vorm Radio sitzen zu bleiben, es gibt nach den Nachrichten um 20 Uhr noch eine weitere Sendung hier von der Radiorunde. Vielen Dank.